40% der Schweizer Bevölkerung haben eine Migrationsgeschichte. Ihr auch, Priscilla und Lukas?
Ich schon, du Lukas?
Ich nicht. Ich bin, wie die SVP voller Freude würde sagen, ein 1291 Schweizer. Kein Bezug zu irgendwelchen Migrationsgeschichten in meiner Biografie.
Das ist ja fast selten für Schweizer. Also ich habe zumindest zur Hälfte einen Migrationshintergrund. Mein Vater ist Schweizer, meine Mutter stammt aus den USA und ich bin mit 6 in die Schweiz gekommen und konnte dann nur Englisch können. Wie sieht es bei dir aus, Dennis?
Ich selber bin wieder Lukas, aber immerhin habe ich eine halbe Deutsche geheiratet. In der Schweizer Asylpolitik stehen Zeichen auf Abschottung, zwar schon seit Jahrzehnten, aber man hat irgendwie das Gefühl, immer wie mehr. Der National- und der Ständerat verlangen die ganze Zeit weitere Verschärfungen und die EU hat vor einem Jahr eine Reform beschlossen vom gemeinsamen europäischen Asylsystem, wo jetzt umgesetzt wird, auch in der Schweiz. Das Ziel ist klar, es sollen weniger Menschen nach Europa kommen und so viel wie möglich an der EU-Aussengrenzen gerade schon mal abgefangen und abgewehrt werden. Gleichzeitig vertrinken im Mittelmeer Jahr für Jahr sehr viele Menschen, die auf der Suche nach einer besseren Zukunft die riskante Flucht in Angriff nehmen. Seit dem Jahr 2014 sind mehr als 30'000 Menschen gestorben und auch im laufenden Jahr 2025 sind es bereits wieder rund 500. Über all das werden wir heute reden. Das ist die Sondersession der Neue Republik-Podcast zu wichtigen und aktuellen innenpolitischen Themen. Mein Name ist Dennis Bühler, ich bin Bundeshaus- und Medienredakteur. Und mit mir im Studio sind Priscilla Imboden, meine Kollegin im Bundeshaus, und der Lukas Häuptli, der Leiter vom Ressort Politik und Recherche, der schon seit Jahrzehnten über Asylthemen schreibt und recherchiert. Hallo miteinander.
Hallo, Dennis.
Hallo zusammen.
Die Schweiz ist mitten in Europa, umgeben fast ausschließlich von EU-Ländern. Die Ausnahme ist Liechtenstein. Darum ist alles, was in Sachen Asyl und Migration in Brüssel entschieden wird, auch für uns relevant. Im Moment, ich habe es gesagt, läuft in der EU ein grosses Reformprojekt. Um was geht es bei der GEAS, Lukas?
Genau, das Reformprojekt ist im Mai 2024 verabschiedet worden. Es wird jetzt in den nächsten 2 Jahren umgesetzt, auch in der Schweiz. Und ich werde zuerst noch eine Vorbemerkung machen. Die Asylpolitik in Europa ist in den letzten Jahren immer an 2 Parametern gemessen worden. Erfolgreiche Asylpolitik hat geheissen, möglichst wenig Asylgesuche, das ist das eine gewesen, und hat geheissen, möglichst viel Abschiebungen, das ist das andere gewesen. Und ich glaube, das ist der Hintergrund von dem sogenannten GEAS, vom gemeinsamen europäischen Asylsystem. Und dort sind wiederum 3 Punkte wichtig. Das erste ist, dass man Grenzen, die EU-Aussengrenzen, hermetisch abriegeln und möglichst viel Asylverfahren an der EU-Aussengrenzen machen. Punkt 1. Punkt 2 ist der sogenannte Solidaritätsmechanismus. Dort ist vorgesehen, dass von den restlichen Asylsuchenden, die aber nicht an der EU-Aussengrenze beurteilt werden, dass die auf möglichst viele EU-Staaten und auch auf die Schweiz verteilt werden. Und der dritte Punkt ist die sogenannte Krisenverordnung. Das ist ein Mekano, der zum Tragen kommt, wenn ein EU-Land wie Italien oder Griechenland unter anderem zu viele Asylsuchende hätte, dann könnten sie das sogenannte Dublin-System aussetzen bzw. beantragen, dass es ausgesetzt wird.
Und welche Rolle spielt die Schweiz bei all dem?
Also die Schweiz ist ein assoziierter Staat beim Schengener und Dublin-Abkommen von der EU. Das heisst, sie ist verpflichtet, einige Teile davon zu übernehmen. Der Zentralteil aber nicht, das ist der Solidaritätsmechanismus, den Lukas gerade beschrieben hat. Den muss eben die Schweiz nicht übernehmen. Der Bundesrat schlägt aber vor, da mitzumachen. Was würde heissen, dass die Schweiz so pro Jahr zwischen 1'000 bis 3'500 Asylsuchende aus der EU müsste aufnehmen. Der Bundesrat möchte aber per Verordnung das jedes Jahr können entscheiden, wie viel es dann wären. Und es gibt auch die Möglichkeit, pro Person 20'000 Franken zu zahlen an die
EU. Also sich frei zu kaufen eigentlich.
Genau. Das kommt jetzt eben als nächstes ins Parlament.
Ihr habt jetzt beide mehrfach Schengen-Dublin erwähnt. Können wir schnell helfen? Was ist das schon wieder?
Also mit dem Schengener Vertrag hat die EU ihre Grenzkontrollen zwischen den Ländern abgeschafft und nur noch an den EU-Aussengrenzen Personenkontrollen zugelassen seither. Das hat man auch in der Schweiz gemerkt, wo man sich assoziiert hat. Nämlich, wir können jetzt eben auf Italien oder Deutschland oder Frankreich gehen, ohne dass es Grenzkontrollen gibt, ohne den Pass müssen zu zeigen. Und beim Dublin-Vertrag geht es darum, dass jedes Asylgesuch nur einmal gestellt werden kann innerhalb der EU-Länder, dass man da kooperiert und da macht die Schweiz auch mit.
Jetzt sagen ja viele Expertinnen und Experten, Dublin, Schengen-Dublin sind gescheitert. Stimmt denn das?
Also was stimmt, ist, dass beim Dublin-Vertrag, das wird nicht so umgesetzt, wie es hätte sollen werden. Es ist so, dass es bedeutet, dass die Personen, die in einem EU-Land ankommen, im ersten Land müssen ihr Asylgesuch stellen. Und dass sie, wenn es dann würde bewilligt werden, dass sie dann einigermaßen verteilt werden auf verschiedene EU-Länder. Das funktioniert nicht, weil es bedeutet, dass in den Grenzländern, wo die meisten ankommen, nämlich vor allem Italien und Griechenland, dass sie sehr stark betroffen sind von den Ankünften und die anderen Länder zum Teil eben wie Ungarn sich geweigert haben, irgendwelche zu übernehmen. Und darum tut auch Italien seit einer Weile sich weigern, Asylbewerber, die weitergereist sind, ohne den Antrag stellen, wieder zurück. Dass sie dort bearbeitet werden können.
Das betont auch die SVP sehr stark. Unsere Audioproduzentin Vivienne Kuster hat im Vorfeld von dem Podcast telefoniert mit dem SVP-Asylchef Pascal Schmid, Thurgauer Nationalrat, und er hat ihr Folgendes gesagt.
Wenn man Schengen und vor allem Dublin anschaut, dann ist das ein System, das dysfunktional ist. Das sieht man nur schon am Beispiel, dass man schon seit ganz vielen Jahren keine Asylsuchende mehr zurückschaffen auf Griechenland und auch nicht auf Italien, weil Italien die nicht zurücknimmt. Also wir haben dort ein riesiges Problem im ganzen System und wir sind nicht die Einzigen, die das System einhalten, uns als sämtliche Regeln vom System halten tun. Und wir sehen jetzt einfach nicht ganz ein, wieso wir jetzt da mitmachen sollten.
Hat der Pascal Schmid recht, Lukas?
Ich recherchiere jetzt seit etwa 20 Jahren über das Asylwesen in der Schweiz und bin immer wieder mit der SVP in Konflikt geraten. Ich habe einmal die Statistik angeschaut, allein vom Jahr 2024. Das ist das Jahr, wo eben Italien keine sogenannte Dublin-Geflüchtete mit zurücknimmt. Und dort sieht es so aus, dass die Schweiz 2500 Geflüchtete kann in andere Länder überstellen, aufgrund von Dublin, und nur, ja, für das Schlusszeichen, 900 Geflüchtete aus anderen Ländern muss übernehmen. Das ist ein Faktor von etwa 2,5. Wenn man die Länder die Jahre vorher anschaut, die Schweiz ist seit 2009 bei Schengen, ist das Verhältnis noch viel krasser. Mit anderen Worten, die Schweiz ist die unbestrittene Dublin-Siegerin. Sie hat am meisten von dem System profitiert. Sie hat am meisten Geflüchtete, Asylsuchende können in andere europäische Länder abschieben.
Wieso kann denn die Schweiz so stark profitieren? Hat das einfach mit der Geografie zu tun, dass die Schweiz von Dublin-Staaten umgeben ist?
Das ist ein Grund. Der andere Grund ist, dass die Schweiz mit einer unglaublichen Bürokratie das Dublin-Verfahren sehr, sehr ernst nimmt. Beim Dublin-Verfahren muss man sehr viele Sachen berücksichtigen. Unter anderem muss man eben den Nachweis erbringen, dass ein Asylsuchender zum Beispiel über Bulgarien in die EU eingereist ist. Und die Schweiz muss nachher beweisen, dass die Reise dort durchgegangen ist. Das eine. Und das zweite, das ist fast noch das grössere Problem, viele Länder verpassen einfach die Fristen, die es im Dublin-System gibt. Man muss den sogenannten Rückübernahmeantrag innerhalb einer bestimmten Frist stellen. Da ist die Schweiz Weltmeisterin, ich kann sagen, Bürokratie-Weltmeisterin.
Du, Lukas, hast mit zwei Journalisten vom unabhängigen Recherchekollektiv WAF vor kurzem recherchiert, wie es in so einem Flüchtlingslager zu und her geht, nämlich auf der griechischen Insel Samos, wo sehr nahe ist vom türkischen Festland und darum besonders viele Asylsuchende hat. Was haben ihr herausgefunden?
Das Flüchtlingslager auf Samos, das ist eine Art Prototyp von diesen Lagern, die es an der EU-Aussengrenze in Zukunft immer mehr geben soll. Das Spezielle daran ist, dass ausgerechnet die Schweiz genau das Lager auf Samos finanziert. Wir haben dort mit 5 minderjährigen Jugendlichen können reden. Und das Fazit, das Ergebnis von dieser Recherche ist wirklich schockierend, weil wir haben gesehen, die Jugendlichen werden dort während mehreren Monaten faktisch in Gefangenschaft gehalten. Das ist sein. Also es ist ein eigentlicher Freiheitsentzug, notabene von Asylsuchenden. Das Zweite ist, dass die Bedingungen in diesem Lager miserabel waren oder immer noch sind. Nämlich, die Jugendlichen haben keinen Zugang zur medizinischen Versorgung. Es sind miserable hygienische Verhältnisse in diesem Lager. Sie haben keinen Zugang zu Rechtsvertretern. Sie haben keine Beschäftigungsmöglichkeiten. Und das alles vor dem Hintergrund, dass auf dem Papier das Lager eigentlich picobello funktioniert.
Was heisst, es funktioniert picobello, wenn du so viele Missstände aufzählst?
Wie gesagt, auf dem Papier ist das Man kann natürlich sagen, die Unterbringung von diesen Geflüchteten an der EU-Aussengrenze, das ist nicht völlig absurd. Aber wenn natürlich in der Praxis solche Verhältnisse dort herrschen, dann muss man sagen, das ist schlicht und einfach menschenrechtswidrig. Das hat im Übrigen in einem Fall von diesen 5 Jugendlichen auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt.
Wie ihr in eurem Sommersartikel aufgezeigt habt, kann es also auch sehr grosse Probleme geben, wenn die Schweiz finanziell den Betrieb finanziert, trotzdem, oder? Vielleicht muss man eben sagen, erst recht findet Thurgauer SP-Nationalrätin und Asylexpertin Nina Schläfli, dass die Schweiz beim GEAS noch viel aktivere Rolle einnehmen sollte. Auch mit ihr hat Vivienne Kuster geredet.
Und dann eben, was wir auch werden probieren, ist sicher einzubringen, was für Zusatzrollen der Schweiz in dem ganzen System noch in die zukommen. Zum Beispiel als Garantin für Menschenrechte im Verfahren der Aussengrenze. Wir könnten ja auch sich selber den Auftrag geben, dass man möchte eine Vorbildfunktion einnehmen in Sachen Resettlement für besonders vulnerable Personen. Also es gibt da noch mehrere Möglichkeiten, um sich aktiv auch in eine Verbesserung von diesem ganzen Pakt einzubringen.
Es ist so, dass durchaus die Schweiz noch mehr machen konnte. Zum Beispiel hat sie im Bereich vorläufig Aufgenommene Verbesserungen machen können. Das wäre möglich gewesen. Die anderen Staaten haben für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge viel bessere Standards als wir. Das hat Beat Jans aber nicht beantragt. Das ist das eine. Und zum anderen, wenn sie Resettlement anspricht, ist das etwas, was ich komplett befürworte. Resettlements sind Übersiedlungen, ja, für ein Schlusszeichen, von bereits anerkannten Asylsuchenden aus sogenannten UNHCR-Camps, zum Beispiel in Pakistan oder in Niger, und zwar Übersiedlungen in verschiedene Länder, die solche Geflüchtete aufnehmen. Jetzt neuerdings gehört die Schweiz auch wieder zu diesen Ländern. Ich finde das sehr ein sinnvoller Beitrag von der Schweiz zur Lösung von Asylproblemen. Und dort hat Beat Jans sicher noch mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
Also der Vorteil von solchen Resettlements ist, dass die Flüchtenden dann in Anführungszeichen nur noch in Niger arbeiten müssen und nicht mehr über das Mittelmeer, das so gefährlich ist.
Ja, das kann man so sagen. Wer weiss, durch wie viele Wüsten sie sich kämpfen müssen, bis sie auf Niger kommen. Oder auch, wie beschwerlich der Weg zum Beispiel von Afghanistan in ein UNHCR-Camp in Pakistan ist. Der würde sagen, ja, das ist immer noch genug schwierig.
Der GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem, muss bis im Frühling 26 umgesetzt werden. Jetzt ist also Halbzeit. 2 Jahre sind da insgesamt zur Verfügung gestellt worden. Vieles von dem GEAS ist gewissermaßen aber bereits wieder überholt, weil in vielen europäischen Staaten Regierungen sogar mehr Verschärfungen möchten, also darüber hinausgehen wollen. Was läuft da genau?
Ja, das ist so. Mir kommt da spontan das Beispiel von Deutschland in Sinn. Da hat der neue Innenminister, der Dobrindt, gesagt, wir müssen die Grenzkontrollen verstärken. Es hat ja im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, aber auch im Rahmen des Wahlkampf den März gegeben, wo gesagt haben, wir machen die Grenzen sogar ganz zu. Das ist etwas, wo dem Grundgedanken von GEAS komplett zuwiderläuft. Wir haben es vorher gesagt, der Grundgedanke ist, dass die Binnengrenzen innerhalb der EU offen bleiben, aber die Deutschen wollen jetzt die Grenzkontrollen weiter verstärken, systematisch Leute an der Grenze kontrollieren.
Mehr Grenzkontrolle ist auch eine Forderung, die in der Schweiz erhoben wird, Priscilla.
Das ist ja so, es gibt sogar eine Initiative, die Grenzschutzinitiative von der SVP. Sie verlangt, dass es kein Asyl mehr gibt für Personen, die über sichere Drittstaaten wie Italien, Österreich oder Frankreich in die Schweiz kommen. Und sie wollen auch die höchste Zahl der zugelassenen Flüchtlinge pro Jahr auf 5'000 begrenzen. Das hat zum Beispiel beim Beginn des Ukraine-Kriegs hat es verunmöglicht, dass so viel aus diesem Kriegsgebiet in die Schweiz wären gekommen. Und sie verlangen eben für das alles umzusetzen, Kontrollen an den Schweizer Landesgrenzen.
Die Grenzschutzinitiative wird irgendwann noch turnen kommen. Da werden wir Stimmbürgerinnen und Stimmbürger darüber müssen und dürfen abstimmen. Jetzt gibt es ja aber auch im National- und im Ständerat immer radikalere Forderungen. Wobei da relativ neu ist, dass die eben nicht nur von der SVP kommen, sondern auch von freisinnigen Ständen und Nationalräten oder zumindest von der FDP mitgetragen werden. Warum eigentlich? Was hat sich geändert?
Also es hat eine Verschärfung gegeben in der Asyldebatte in der Schweiz wie auch in anderen Ländern, auch mit dem Aufkommen von rechtsnationalen Parteien, die stärker werden. Bei der SVP äußert sich das dadurch, dass sie immer häufiger auch Forderungen aufstellen, die gegen Völkerrecht verstoßen. Und neu ist, dass die FDP teilweise da mitmacht. zum Beispiel, wo es ist darum gegangen, den Familiennachzug von vorläufig aufgenommenen Personen zu verbieten. Das ist also arg geritzt gewesen an den Grundrechten. Und das hat die FDP unterstützt. Das ist dann auch im Ständerat aber dann nicht durchgekommen. Und die FDP tut auch selber Sachen fordern, die, ich würde sagen, sie früher nicht hätten gemacht. Zum Beispiel Vorstoss vom Ständerat Damian Müller, dass man in Ruanda Asylverfahren durchführen oder von der Petra Gössi, dass man Eritreer ausschafft via Senegal. Das sind Forderungen, die nicht umsetzbar sind. Das wissen sie auch. Das ist also reiner Populismus, etwas zu wollen, das nicht realistisch ist, nur zum Beweisen, dass man etwas macht. Es gibt einfach in diesen Fragen keine einfache Lösung.
Sowohl SVP wie auch FDP schiessen auch aus allen Rohren gegen den Asylminister, gegen den Bundesrat Beat Janz von der SP. Auch uns gegenüber hat der SVP-Nationalrat und Asylchef Pascal Schmid nicht mit Kritik gegenüber Beat Janz gespart.
Wenn der Bundesrat Janz sagt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität, dann verkennt er einfach die Realität. Oder? Und man kann sich natürlich schon irgendwo die Realität einfach so nach Wunschträumen zusammenbasteln. Aber da muss man nur einen Blick in die Kriminalstatistik 2024 zum Beispiel werfen. Und dann sehen wir, dass etwas nicht mehr stimmt. Im letzten Jahr waren es nochmal 8% mehr gewesen. Jetzt haben wir schon 560'000 Straftaten in diesem Bereich. Und wir haben einen sehr grossen Teil, etwa 26%, wenn ich es richtig im Kopf habe, letztes Jahr, sind Asylmigranten, sind Illegale, sind Kriminaltouristen. Und das ist einfach eine erschreckend hohe Zahl. Und da muss etwas gehen. Und das ist aus meiner Sicht etwas, wo der Bundesrat Janz als Justizminister Verantwortung und eine Pflicht hat gegenüber, ja, gegenüber dem Land, gegenüber der Bevölkerung in dem Land, um zu schauen, dass die Leute nicht da kommen im besten Fall und wenn sie da sind, dass es schnell wieder gehen.
Ja, Kriminalstatistik 2024 nochmal angeschaut. Dort sind von allen Straftaten 6,7% von Asylsuchenden begangen worden. Und auch da muss man sagen, das ist eine Anzeigenstatistik, das ist keine Verurteilungsstatistik. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, man muss schauen, was für Delikte sind das überhaupt. Es gibt in der Schweiz, da sind sich alle einig, relativ wenig schwere Gewaltdelikte von Asylsuchenden, von Leuten im Asylverfahren. Es gibt verhältnismäßig viele Delikte im Bereich von Vermögen, also Ladendiebstahl konkret. Und dort fällt natürlich auch ins Gewicht, statistisch, wenn ein Asylsuchender 3 Tafeln Schocke im Bahnhofkiosk von Kreuzlingen stellt. Da muss man die Statistik, glaube ich, schon noch ein bisschen interpretieren. Wo der Pascal Schmid sicher recht hat, es gibt gewisse Probleme im Bereich Kriminalität von Asylsuchenden. Ich betone gewisse. Aber da hat der Bund ja auch schon einiges gemacht. Angefangen von diesen besonderen Bundesasylzentren für sogenannte renitente Asylsuchende. Die gibt es schon lange. Die hat die SVP im Übrigen immer gefordert. Wo sie da waren, sind die unter einst kein Thema mehr gewesen. Und jetzt seit Neuem, seit dem letzten April, gibt es eine sogenannte Taskforce gegen Intensivtäter. Das ist das Projekt von Bund und Kanton zusammen. Es ist also schon nicht so, dass die Schweiz da nichts macht.
Wie geht Bundesrat Beat Janz mit dieser harten Kritik von SVP, aber auch FDP um? Was macht das mit ihm?
Ja, er hat natürlich gewusst, dass die kommt. Die SVP war nie gnädig gewesen mit SP-Bundesrätin oder Bundesrat im Justizdepartement. Darum hat er gerade von Anfang an auch den Hardliner markiert. Er hat da verkündet, es gäbe 24-Stunden-Verfahren neu bei den Asylanträgen. Das hat sich dann auch nicht bewahrheitet. Es geht 1,5 Wochen, aber er hat es beschleunigt. Er hat auch gesagt, dass die Asylanträge nur noch schriftlich eingereicht werden dürfen. Das ist dann rechtswidrig, hat man nicht umgesetzt. Und er steht auch für rigorose Ausschaffungen, zum Beispiel in Irak und in Afghanistan. Und damit will er zeigen, ich verfolge eine harte Linie und ich greife durch.
Der Beat Janz selber sieht das natürlich ein bisschen anders, wie er uns im Februar an einer öffentlichen Republikveranstaltung im Berner Bierhübeli gesagt hat.
Ich stehe ein für eine menschliche Asylpolitik. Ich stehe ein für das Recht von Schutzsuchenden auf Zuflucht in der Schweiz. Für eine Einhaltung der Flüchtlingskonvention. Ich stehe ein für rechtsstaatliches Verfahren. Ich bin mir aber überzeugt, erst recht, wenn ich die Debatte in ganz Europa anschaue, dass es wichtig ist, dass wir hinschauen, Probleme, die es gibt, lösen. Nur so können wir die Akzeptanz für diese Werte, die ich eingangs genannt habe, auch aufrechterhalten.
Ja, im Grundsatz hat Beat Jans da sicher recht mit dem. Aber vielleicht muss man in Ergänzung zu dem, was Priscilla gesagt hat, noch sagen, jetzt in jüngster Vergangenheit hat Beat Jans tatsächlich zwei linke Anliegen durch den Gesamtbundesrat durchgebracht. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Einerseits hat er die faktische Wiederaufnahme von dem Resettlement-Programm durchgebracht. Und er hat eben den sogenannten Solidaritätsmechanismus, das ist der Teil vom GEAS, vom gemeinsamen europäischen Asylsystem, ebenfalls durchgebracht.
Teilweise besteht aus linker Sicht also doch Hoffnung. Eine spannende Idee für eine progressive Asylpolitik hat die SP-Nationalrätin Nina Schläfli.
Wir investieren so viele Ressourcen für Personen, die keine Chance haben und alle anderen müssen warten. Wir können das Ganze auch umkehren und sagen, es gibt Schnellverfahren für Menschen, die besonders hohe Chancen auf Asyl haben. Das hat ja auch noch den positiven Nebenaspekt, dass man die Menschen viel schneller könnte oder viel früher noch könnte integrieren.
Was ist von dieser Idee zu halten? Ist das realistisch oder komplette Utopie?
Ja, also ich würde sagen, es ist sicher mal positiv, wenn die Linken Vorschläge machen in diesem Bereich, anstatt immer einfach gegen das zu sein, was von rechts kommt. Das ist ein Thema, das alle angeht und es braucht auch progressive Lösungen für diese Themen.
Noch ganz kurz zu dem, was Nina Schläfli sagt. Ich glaube, das ist wirklich ein guter Punkt, weil das ist insofern sehr schnell umsetzbar, weil du gar keine Gesetze- oder Verordnungsänderungen brauchst, sondern weil das im Ermessen vom Staatssekretariat für Migration liegt.
Also es braucht nur ein Umdenken?
Ein Umdenken oder eben eine konkrete Änderung von der Praxis, weil das ist bis jetzt immer die Praxis gewesen. Man hat faktisch Abschreckungspolitik gemacht im Staatssekretariat für Migration, indem man immer zuerst alle Gesuche behandelt hat, die sicher negativ beurteilt werden. Und dort, wo man denkt hat, die werden positiv beurteilt, die tut man mal, hat man über Jahre schubladisiert. Die sind immer pendent gewesen. Es sind eigentlich immer die Gesuche, pendent waren von Asylsuchenden, die sehr grosse Aussichten auf Asyl hatten. Und da hat sie absolut recht, da könnte man auch umkehren, aber mit dem würde man natürlich die Abschreckungspolitik, die die Schweiz seit Jahren betreibt, aufgeben.
Hast du noch weitere Ideen für eine progressive Asylpolitik?
Ich will nochmal zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, es ging darum, dass man Asylpolitik nicht mehr an der Zahl der Gesuche, an der tiefen Zahl der Gesuche misst und auch nicht an der höheren Zahl der Ausschaffungen, sondern dass man die Asylpolitik an einem humanitären Parameter misst, dass man sagt, wie viele Leute, die Schutz brauchen, bieten wir auch wirklich Schutz. Das wäre mal eine grundsätzliche Änderung von der bestehenden Asylpolitik in der Schweiz und in anderen EU-Staaten. Der zweite Punkt, ich habe es vorher schon gesagt, ich bin grosser Befürworter von Resettlement-Verfahren. Das sind eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, Verfahren, die gar nicht so weit weg sind von den sogenannten Ruanda-Verfahren, die UK probiert hat zu machen. Dass man nämlich in Drittstaaten Asylverfahren für Geflüchtete durchführt, mit dem Vorteil, dass die nicht mehr zum Beispiel übers Mittelmeer reisen müssen und dass die dort in diesen UNHCR-Camps tatsächlich in ein rechtsstaatlich, ich sage jetzt mal mehr oder weniger einwandfreies Verfahren kommen und dann könnten in sichere Länder verteilt werden. Und das Dritte, ich glaube, das darf man nicht ausspielen gegenüber dem, was wir heute schon haben, dass nämlich Leute probieren, auf Europa zu flüchten und da ins Verfahren kommen.
Ja, also da bin ich nicht ganz einverstanden, weil ich meine, wir haben ja die Zahlen gehört am Anfang. Es verdrinken einfach wahnsinnig viele Leute, die probieren, auf Europa zu gelangen, mit diesen Bötchen über das Mittelmeer. Und der britische Ökonom Paul Collier, der hat gesagt, eigentlich ist das System absolut unmenschlich. Wir zwingen die Leute, russisches Roulette zu spielen mit ihrem Leben, für das sie nachher eine Chance haben, in Europa zu leben. Das kann es nicht sein. Darum müssen wir andere Lösungen finden, zum Beispiel, das hat es früher auch gegeben, das Botschaftsasyl, dass sie können in ihren Ländern oder in Nachbarländern auf eine Botschaft vom Land, wo sie herwollen, gehen, ein Asylgesuch stellen. Dann müssen sie nicht den gefährlichen Weg auf sich nehmen. Es hat immer wieder Vorschläge gegeben, so neust wieder im Parlament, das wieder einzuführen und ist abgelehnt worden mit dem Argument, die EU kenne ich das nicht und man könnte nicht ein anderes System haben als die EU. Was sicher auch ein wichtiger Punkt wäre in einer progressiven Asylpolitik, wäre Integrationsbemühungen stärken. Die sozialdemokratische Regierung in Dänemark, die ja viel Kritik einsteckt, weil sie sehr restriktive Einwanderungspolitik betreibt. Sie tut aber die wenigen, die sie da reinlässt, auch sehr gut integrieren und schauen, dass die teilnehmen an der dänischen Gesellschaft. Das ist wichtig auch in der Schweiz und auch gerade als Frau, muss ich sagen, möchte ich, dass die Leute, die hierher kommen, leben, dass die auch anerkennen, dass wir Gleichberechtigung und Gleichstellung der Geschlechter haben, dass Homosexuelle und Lesben hier gleich sind wie alle anderen Menschen und dass das alles akzeptiert ist, dass wir in einer freiheitlichen Gesellschaft leben. Das ist wichtig. Und was man auch immer wieder betonen muss, ist, dass die Einwanderung, die müssen wir aus Eigeninteresse zulassen, weil wir haben einen Bevölkerungsrückgang. Das wird immer sich mit der Zeit verschärfen, wenn Prognosen stimmen. Und dann brauchen wir auch Einwanderer, um quasi unsere Gesellschaft so weiter zu betreiben, wie wir das haben bis jetzt.
Ja, ich finde diesen Punkt extrem wichtig, wenn man die ganze Migration anschaut und wenn man die demografische Entwicklung von europäischen Staaten anschaut, dann sieht man spätestens in 5 bis 10 Jahren haben wir ein Problem, dass wir zu wenig nicht nur Fach-, sondern eben Arbeitskräfte haben, zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Deutschland macht das bereits jetzt. Deutschland hat Projekte in Kenia und in Ghana und in Brasilien, wo sie aktiv Leute, Arbeitskräfte aus Drittstaaten holen. Das kann man gut finden oder nicht gut. Ich glaube, da wäre im Bereich Asyl noch viel mehr möglich, dass man sagt, man schaut die Leute, die um Asyl ersuchen. Teil kommen Asyl über, Teil kommen kein Asyl über. Und bei denen, die kein Asyl bekommen, kann man die nicht zum Beispiel in den Arbeitsmarkt integrieren. Ich bin mir bewusst, das ist natürlich eine problematische Geschichte, weil das ist eine total europazentrierte Geschichte. Man setzt sich da dem Vorwurf aus, dass man gegenüber Drittstaaten in Afrika oder in Südamerika oder in Asien Braindrain macht. Aber gleich, wenn Europa auf diesem Level weiterleben will, dann nachher kommt Europa nicht darum herum, sich auch solche Gedanken zu machen.
Das war die 5. Folge der Sondersession im Republik-Podcast. Im Moment läuft übrigens auch gerade eine Sondersession in Bundesbern. Der Nationalrat hat sich getroffen diese Woche. Mehr dazu lassen Sie dann im Briefing aus Bern am Donnerstag. Wenn Sie Rückmeldungen haben zu dem Podcast, zu der 5. Folge oder auch den bisherigen 4 vorangehenden, schreiben Sie uns auf audio@republik.ch. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Danke, Lukas. Danke, Priscilla.
Danke dir.
Merci zusammen.